I'm Anna Boden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
So ist es. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir sind endlich mal wieder da. Wir haben endlich mal wieder die Zeit und auf jeden Fall das Material, um uns einen tollen Film anzugucken, Janina, oder?
Genau, das ist nämlich Mord im Orient Express, neu verfilmt 2017.
Genau, den wollen wir heute uns nicht anschauen, den haben wir schon angeschaut, aber wir wollen heute drüber reden. Ihr kennt das ja schon, wir erklären kurz, worum es geht in dem Film und dann tauschen wir uns ein bisschen darüber aus, wie wir den Film fanden, was wir bemerkenswert fanden und zum Schluss geht es dann noch wie immer vor allem um die Bonusmaterialien und den Audiokommentar, der damit dranhängt. Janina, du würdest was über den Film erzählen wollen, richtig?
Ich erzähle was über den Film. Es ist quasi ein Whodunit-Detektivfilm. Es spielt der Meisterdetektiv Hercule Poirot, basierend auf einem Roman von Agatha Christie. Und dieser Meisterdetektiv startet mit uns den Film in Jerusalem, wo er einen mysteriösen Fall löst und seiner Leidenschaft nach Gerechtigkeit und geraden Krawatten nachgehen kann und fährt dann mit dem Schiff Richtung Istanbul. Er möchte eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Urlaub machen, also dass er quasi die Ermittlungen ein bisschen hinter sich lassen kann, genau. Trifft dort auf dem Schiff den Arzt Arbuthnot und die Gouvernante Debenham, Mary Debenham. Und damit haben wir schon zwei der Mitreisenden kennengelernt. In Istanbul trifft er dann auch den Chef quasi des Orient Express der Eisenbahngesellschaft, beziehungsweise den Sohn des Chefs, wie auch immer, auf jeden Fall fährt der, kennen die sich schon und die begrüßen sich ganz begeistert und sind schon lange Freunde. In dem Restaurant, wo sie sich zufällig treffen, sieht man auch einen jungen Graf, der von einem Fotojournalisten fotografiert wird und das nicht möchte und ihn dann quasi ins Krankenhaus reif prügelt, bis seine Frau, die Gräfin Andreni, kommt und ihn beruhigt. Dann in der nächsten Szene eine ganz schöne lange Kamerafahrt durch den Bahnhof, werden quasi fast schon alle restlichen Hauptdarsteller vorgestellt. Die Missionarin Estravadas, die Gräfin oder Prinzessin Dragomirov, eine alte Dame, sehr schick gekleidet, eine russische Prinzessin mit ihrer Zofe Hildegard Schmidt. Es gibt einen österreichischen Professor, der sich als Mr. Hartmann vorstellt und eine extravagante mittelalte Lady, die quasi auf der Suche nach dem nächsten Ehemann unterwegs ist und entsprechend flatterhaft durch die Gegend flattert. Dann gibt es den südamerikanischstämmigen Geschäftsmann Marquez, der aber in den USA irgendwelche Autohäuser hat, Autosalons. Und letztendlich den Kunsthändler Edward Ratchet mit seinem Butler, Masterman, sehr britisch, und dem Sekretär, sehr amerikanisch, Hector McQueen. Und außerdem gibt es noch einen sehr netten Schlafwagenschaffner, die alle diese Reisegesellschaft übernachtet, nämlich eigentlich in dem Erste-Klasse-Waggon des Orient Express und sind alle irgendwie Nachbarn, Kabinennachbarn. Und dann geht es auch schon auf große Fahrt Richtung Paris, über den Balkan nach Paris und weiter Richtung London. Zumindest ist das das Ziel von Poirot. Man sieht sehr luxuriösen Speise- und Salonwagen. Die Damen werden mit Champagner begrüßt. Im Hintergrund wird was schön flambiert in der offenen Küche. Also alles extrem schick und luxuriös und sehr, sehr schön aussehend. Und dort speisen oder sitzen zumindest die Gäste und unterhalten sich. Poirot unterhält sich mit dem Eisenbahndirektor Bouc. Und bleibt aber noch ein bisschen länger sitzen und dann kommt der amerikanische Geschäftsmann, dieser Kunsthändler Ratchet auf ihn zu und möchte ihn engagieren, weil er sich nämlich durch Drohbriefe bedroht sieht und erzählt ihm eine Geschichte von, dass er ja jetzt Kunsthändler ist und irgendwie dann doch nicht die richtigen Zertifikate hatte. Also irgendwie hat da jemand übers Ohr gehauen und fühlt sich jetzt bedroht oder vermutet, dass da ihn jemand bedroht. Und Poirot lehnt aber ab und möchte nicht für diesen Menschen arbeiten. Geht dann abends in sein Schlafabteil, das er mit jemandem teilen muss. Mit wem teilt er das denn? Weiß ich gar nicht mehr.
Mit Hector? Oder? Also mit dem Assistenten.
Ja, ich dachte, ja, kann gut sein. Dem Sekretär meinst du?
Ja, Sekretär. Ja.
Naja, auf jeden Fall liest er noch lang und sieht immer wieder irgendwelche Leute den Flur entlang laufen oder irgendwie sich unterhalten, hört die sich unterhalten und macht dann irgendwann aber auch das Licht aus und schläft und wird dann durch einen großen Ruck geweckt und aus dem Bett geschleudert, weil nämlich in den Bergen ein Gewitter tobt und der Blitz in eine Schneewand eingeschlagen hat und ausgerechnet da kommt die Lawine runter und bringt den Zug zum Stehen, in dem die Lokomotive entgleist und dann sind sie auch noch auf irgendeinem Viadukt oder auf so einer großen Brücke und da gibt es kein Vor und kein Zurück und da sitzen sie quasi alle in der Falle und im Restaurant des Zuges gibt's Frühstück, aber der Kunsthändler taucht nicht auf, sein Butler will ihm das Frühstück bringen und was ist, er findet, nee, Hercule Poirot ist auch dort, warum auch immer. Und auf jeden Fall öffnen sie die Tür und finden ihn ermordet vor und so geht der oder kommt der ganze Fall ins Rollen. Sie sind quasi alle gefangen, der Mörder oder die Mörderin ist immer noch unter ihnen, vermutet Poirot. Und es gibt diverse Spuren und Hinweise auf den Mörder. Und der Eisenbahndirektor überredet Poirot, den Fall zu übernehmen. Und letztendlich interviewt er dann den Rest des Films alle Verdächtigen, manche mehrfach, und hört sich deren Geschichten an und deren Lügen, beziehungsweise irgendwie kommt er dann durch verschiedene Dinge darauf, dass der Mann, der ermordet wurde, eigentlich noch ein viel größerer Verbrecher war, als er da angenommen hatte. Also er hat nicht nur irgendwelche Leute übers Ohr gehauen mit Kunstgegenständen, sondern er hat in den USA ein kleines Mädchen entführt und ermordet. Letztendlich kommt raus, dass eigentlich fast alle oder alle dieser Menschen, die in diesem Erste-Klasse-Schlafwagenabteil mit ihm quasi gefangen sind, eigentlich Verdächtige sind, die diesen Mann ermordet zu haben. Der wurde nämlich durch 12 Messerstiche ermordet. Und
ja, also alle in dem Waggon haben einen Bezug zu dem Kind, kriegt er dann raus. Ne?
Genau, zu dem Kind, das ermordet wurde. Und das war wohl ein sehr nettes Mädchen, ein sehr süßes Mädchen und eine sehr nette Familie. Und jeder hat irgendwie entweder als Gouvernante oder als Kindermädchen oder als Chauffeur oder als ehemaliger Adjutant des Vaters oder wie auch immer, haben alle irgendwie da Verknüpfung und sind mit dem Fall verbunden. Und letztendlich stellt er dann alle 12, 13, wie auch immer, wie viel es dann sind quasi aufgereiht am Ende in der Schneelandschaft und er löst den Fall auf. Es kommt raus, dass es die Witwe ist die Mutter der Frau, deren Kind ermordet wurde und die dann daraufhin eine Fehlgeburt hatte und auch gestorben ist und der Vater hat sich umgebracht und auf jeden Fall ganz viel Drama in diesem alten Fall und ganz viele alte Wunden, die quasi nicht geheilt sind. Und es könnte so sein oder es ist dann wahrscheinlich so, dass quasi jeder einmal zugestochen hat und die sich quasi für diesen Mord verabredet haben im Orient Express. Und Hercule Poirot ist der Einzige, der zufällig damit reingeraten ist, neben dem Direktor der Eisenbahngesellschaft. Und letztendlich ist sein Urlaub somit irgendwie doch nicht zustande gekommen. Er steigt bei der nächsten Station aus und kriegt dann gleich irgendwie den nächsten Hinweis auf den nächsten Fall und fährt quasi im Sonnenuntergang davon. Und das ist dann das Ende des Films.
Genau. Ja, super, dankeschön. Ich kann nur immer wieder sagen, du kriegst das deutlich besser hin, sowas zusammenzufassen, glaube ich, als ich. Wäre schon nach 3 Sekunden fertig gewesen und ich glaube, keiner hätte verstanden, worum es wirklich geht. Sehr gut. Genauso habe ich den Film auch gesehen, wie du ihn erzählt hast. Spannend dazu zu wissen, also für die, die es nicht wissen von euch, es gab mal eine Verfilmung 1974.
Das ist anscheinend die 5. Verfilmung, sagt Wikipedia.
Genau, das ist schon die 5. Verfilmung. Also 1974 gab es eine mit Robert Finney als Hercule Poirot. Da gab es noch die, also auch ein ähnlich gut besetzter, für die damalige Zeit gut besetzter Film, Lauren Bacall und Ingrid Bergman und Jacqueline Bisset, Michael York und Sean Connery zum Beispiel haben da mitgespielt. Und in der Rolle des Schaffners damals war Jean-Pierre Cassel. Das ist der Vater von Vincent Cassel, den man heutzutage kennt aus zum Beispiel Die purpurnen Flüsse oder der hat auch in einigen Oceans-Filmen mitgemacht als der Meisterdieb Nachtfuchs und auch in Jason Bourne war er auch einer der Bösewichte, sprich also der Sohn von dem Schaffner sozusagen. Und die Filmung damals kostete 1,7 Millionen Pfund und hat dann aber immerhin 27 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Das ist ganz gut, finde ich. Der Film jetzt hat, glaube ich, um die 50 Millionen gekostet und aber auch 350 Millionen in die Kassen der Kinos gespült. Auch nicht schlecht. Also es gab noch, wie du ja gerade schon sagst, da gibt irgendwie, glaube ich, die 5. Verfilmung. Es gab auch eine Verfilmung mit Alfred Molina und Fritz Wepper. Fritz Wepper ist Harry, hol schon mal den Wagen.
Ach,
der hat da auch mitgespielt. Was ich für mich tatsächlich irgendwie keine Werbung irgendwie für die Verfilmung. Ich habe sie mir jetzt nicht besorgt und nicht angeguckt. Vielleicht wäre ja aber ganz gut. Das Ganze basiert im Übrigen auf realen Ereignissen, was ich auch tatsächlich nicht wusste, bevor ich mich jetzt mit dem Film ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und zwar hat Agatha Christie dort die Entführung des Lindbergh-Babys verarbeitet. Das war nämlich 1932, das ist damals mit 2 Jahren entführt worden. Charles Lindbergh, der berühmt wurde durch seine Überquerung, die erste Non-Stop-Überquerung des Atlantik 1928. Und also bei der Entführung war das eben auch so, das Kind verschwand, ich glaube im März oder sowas. So 2 Monate später fand man dann da in der Gegend eine ganz stark verweste Kinderleiche. Dann wurde auch relativ schnell ein Täter gefunden, aber bis heute gibt es tatsächlich Zweifel daran, ob es der Mann wirklich der Täter gewesen war. Der hat das bis zu seiner Hinrichtung bestritten, beteiligt gewesen zu sein. Und da gab es dann auch wohl ziemlich viel Kritik an Charles Lindbergh, dass er die Stimme, also das war letztendlich wohl einer der entscheidenden Hinweise dann für die Polizei, dass er den Täter angeblich identifizieren konnte an der Stimme bei der Übergabe des Lösegeldes. Mhm. Da standen die aber ganz weit voneinander weg eigentlich und da gibt es im Nachhinein vor allem doch recht starke Zweifel, dass er dass das wirklich möglich war, da diesen Täter zu identifizieren anhand der Stimme. Genau. Also ja, und also das war ja auch noch vielleicht noch ganz interessant. Der ist ja also tatsächlich als erster von New York nach Paris über den Atlantik geflogen. Naja, und das ist jetzt eben die aktuelle Verfilmung, die setzt halt auch auf so einen Starcast. Schon irre. Der Regisseur ist Kenneth Branagh und auch gleichzeitig der Hauptdarsteller, also eben der Hercule Poirot. Dann haben wir dann noch Michelle Pfeiffer, Dame Judi Dench, Johnny Depp, William Dafoe, Penelope Cruz, Derek Jacobi, und so weiter. Da gehe ich jetzt mal kurz mal drauf ein, weil die meisten von euch kennen natürlich die Leute, kennen Johnny Depp und aber es gibt bestimmt auch ein paar unter euch, die nicht alle kennen und dann hilft es euch ja vielleicht auf die Sprünge, das ein bisschen einsortieren zu können. Weil, also wir sind jetzt hier auch nicht die Nerds und wir machen jetzt auch keinen Podcast, der sich speziell an Nerds richtet. Und deshalb dachte ich, ich erzähle noch mal kurz ein bisschen was dazu. Kenneth Branagh ist Regisseur und Schauspieler, also schon ganz schön lange dabei. Der hat jede Menge Shakespeare-Verfilmungen gemacht als Regisseur, dann auch oft mitgespielt. Da hat er sich einen Namen mitgemacht, ist aber zum Beispiel auch Regisseur bei Thor gewesen, bei Thor, also der neuen aktuellen Marvel-Verfilmung. Aber zum Beispiel spielt er eben auch Gilderoy Lockhart in Harry Potter. Professor? Ich? Daher könnte man den zum Beispiel kennen. Michelle Pfeiffer war, glaube ich, so in den, ich glaube, 90er Jahre war es schon eher noch, 80er, 90er Jahre war sie, naja, ich weiß nicht, man kann, glaube ich, schon fast sagen, auch damals noch so eine Art Sexsymbol, wie die Caroline Hubbard. Eigentlich aber die Schauspielerin Linda Arden, also die Mutter von Sonja und Helena, also die Großmutter von Daisy, also von dem Mädchen, das da entführt wurde. Und die hat eben in den 80er, 90er Jahren in relativ vielen bekannten Filmen und Rollen mitgespielt. In Scarface, die Hexen von Eastwick oder auch als Catwoman in Batman Returns. Und jetzt auch, auch da wieder Marvel, hat die Wasp gespielt bei Ant-Man and the Wasp. Da kennt man sie vielleicht aus der letzten Zeit. Ursprünglich im Übrigen war sie gar nicht geplant wohl in der Rolle, sondern man hatte Angelina Jolie oder Charlize Theron da auf dem Zettel und wollte die wohl eigentlich eine von den beiden nehmen. Die Gräfin Dragomirov ist eigentlich befreundet mit Linda Arden gewesen, also der Mutter, und Patin der Tochter Sonja. Die wird gespielt von Judi Dench. Und Judi Dench kennen die meisten bestimmt aus James Bond als M. Da war sie seit 1995 dabei. Ich glaube, das ist mit Pierce Brosnan, hat sie, glaube ich, die M gegeben. Und seitdem, also ich glaube auch fast durchgehend jetzt bis zum Schluss, die M gespielt. Man kann sie aber auch aus Chocolat kennen. Und bei Philomena hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Johnny Depp, ja, da traue ich mich schon fast gar nicht mehr zu sagen, was der alles gemacht hat. Aber ich tue es trotzdem mal. Also er spielt den Cassetti hier in unserem Film, den Bösewicht, und gleichzeitig das Opfer. Den kennen natürlich, naja, ich glaube jetzt fast alle, denke ich mal, aus der Piraten der Karibik-Serie. Aber der hat zum Beispiel auch in Schokolade mitgemacht. Also hier der zweite Film, bei dem Judi Dench und Johnny Depp gemeinsam vor der Kamera standen. Bei Ed Wood und also wirklich zig anderen. Aktuell kennt man ihn, glaube ich, vor allem durch seine gerichtliche Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau Amber Hart. Da war er jetzt leider sehr oft in den Medien aufgrund des Gerichtsstreites zwischen den beiden. Willem Dafoe, aber auch ein ganz, ganz, ganz cooler Schauspieler, finde ich. Er spielt dort den Gerd Hartmann, eigentlich der Verlobte des Kindermädchens von dem Mädel gewesen, das entführt wurde. Den kennt man auch aus ganz vielen Filmen, hat so immer so ganz bestimmte Charaktere, besondere Charaktere eigentlich gespielt. Oft die Villains, aber nicht immer. Er hat zum Beispiel in Platoon mitgespielt, Wild at Heart, Shadow of the Vampire hat da den Max Schreck gespielt, also den Schauspieler von Nosferatu. Grand Hotel Budapest und Spider-Man zum Beispiel. So, jetzt haben wir noch Penelope Cruz. Das ist Daisys Krankenschwester, ist aber eine Figur, die erfunden wurde für den Film. Gab es im Buch nicht. Hat bei zum Beispiel High Low Country, Vanilla Sky mitgespielt oder auch in Woody Allens Komödie Vicky Cristina Barcelona. Da hat sie 2008 den Oscar für bekommen, sogar für ihre Rolle. Derek Jacobi, der Butler sozusagen vom Johnny Depp, von dem Cassetti, Edward Masterman mit Namen, war der Bursche und später Diener des Colonel Armstrong, also des Vaters von dem Mädchen, das entführt und getötet wurde. Den kann man kennen aus Gladiator, da hat er einen der Senatoren gespielt, aus Underworld Evolution zum Beispiel oder auch aus Tomb Raider von 2016. So, und dann haben wir noch zwei, würde ich kurz noch was zu sagen wollen, bis wir durch sind. Daisy Ridley spielt die Mary Debenham. Die ist die Gouvernante und Sekretärin im Haus Armstrong gewesen, sowie auch dann eine Lehrerin. Und die ist kurz zuvor, ich glaube ein Jahr vorher erst, war sie als Rey in Star Wars das Erwachen der Macht zu sehen. Fand ich da auch sehr, sehr gut. Und dann noch ein paar Worte zu Sergei Polunin. Das ist nämlich der Schauspieler des Grafen Andreni, den du vorhin ja auch erwähnt hast, der so gewalttätig wurde gegen die Journalisten. Er ist eigentlich der Onkel von Daisy gewesen, deshalb also da auch emotional involviert und eben auch wahrscheinlich eben einer derjenigen, die dort einen mit dem Messer zugestochen haben. Also der Schauspieler aber selbst ist tatsächlich russischer Balletttänzer, ukrainischer Abstammung. Mhm. Ja, und jetzt, Janina, der hat ein Tattoo auf seiner Brust, der Schauspieler. Mhm. Ich weiß nicht, ob du raten willst, glaube, du wirst nicht drauf kommen, was das für ein Tattoo ist.
Nee, weiß ich nicht.
Wladimir Putin.
Oh nein, nicht ja. Schön.
Genau. Also er steht jetzt auch gerade aktuell relativ stark in der Kritik, weil er sich ursprünglich ganz stark eben tatsächlich, hat die russische Staatsbürgerschaft, angenommen und war ein großer Fan von Wladimir Putin ganz lange und hat sich wohl auch bisher nicht zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert. Also der will da irgendwie offensichtlich nichts zu sagen. Auf jeden Fall auch ein, ich sag's jetzt mal, neutral interessanter Mensch. Ich habe dazu noch einen kleinen, ich habe da noch einen Artikel dazu verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr mal nachlesen, was da so über den Polunin, Sergei Polunin bekannt ist. Gab auch sogar einen Artikel, ich glaube in der Zeit oder sowas, in der Süddeutschen über ihn und seine Haltung im Ukraine-Krieg. So, und mir geht es einfach wahnsinnig, also ich finde es wahnsinnig schwer, mir diese Personenkonstellationen zu merken. Ne? Wie heißen die jetzt alle, diese Figuren und im Film und in dem Buch, ne? Und welche Beziehungen haben sie jetzt tatsächlich zu den Mädchen früher gehabt und so, ne? Da gibt es aber tatsächlich auch einen ganz schönen Personenüberblick. In der Wikipedia habe ich auch mit verlinkt. In dem Wikipedia-Artikel zum Roman steht das ganz gut drin. Da wurde eine Tabelle angelegt, wo die Personen aufgeführt sind und wie sie heißen und wie sie sich vorstellen im Film und welche Rolle sie eigentlich dem Mädchen gegenüber eigentlich ursprünglich hatten. Das hat mir geholfen, ein bisschen mehr einen Überblick zu bekommen. Ja, weiß nicht, hast du noch irgendwas jetzt, was so die Schauspieler oder was angeht?
Nicht wirklich. Da hast du ja mehr nachgeschaut.
Also ich fand es grundsätzlich erstmal, muss ich tatsächlich sagen, ich fand die Schauspieler alle super. Also es hat mir echt gut gefallen. Die waren echt überzeugend so an sich. Das konnte ich irgendwie gut nachvollziehen. Die fand ich alle irgendwie ganz gut ausgearbeitet. Dann erzähl ich noch kurz ein bisschen was zu den technischen Hintergründen, weil das ist was Besonderes an dem Film ist, also relativ besonders, dass er auf 65 mm oder 70 mm gedreht wurde und angeblich wurden wohl da die letzten vier Kameras dieser Art beim Dreh des Films eingesetzt, die es da noch gibt, weil die eigentlich schon seit den 50er, 60er Jahren von Panavision entwickelt und gebaut wurden und ich weiß gar nicht, seit wann die mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr gebaut werden. Da erzählt auch der Kenneth Branagh noch ein bisschen was dazu in dem Audiokommentar nachher, ne, warum er das verwendet hat. Ich weiß nicht, also das heißt ja, dass die Filme, wenn sie analog sind, dann irgendwie nicht ganz so kontrastreich sind und die Digitalfilme eben so scharf und kontrastreich sind, dass man, wenn man so eher so historische Filme macht, so einen alten Look haben möchte, dass die dann eben so, dass man dann halt gerne auf so noch klassische Filme lieber setzt und nicht so Digitalfilme. Ich finde ja, da war es teilweise ein bisschen sehr wenig kontrastreich und ein bisschen sehr oft sehr unscharf.
Oder? Also das war ja öfter, auch Absicht. Also.
Meinst du, das war wirklich Absicht immer? Also ich fand es echt teilweise schrecklich. Also das fand ich, sah auch nicht gut aus in manchen Szenen. Sondern besonders so bei Sonnenuntergängen.
Ja gut, das ist sowieso die Frage. Also, aber ich fand so, das, was dann so innen oder mit den Figuren und so, das war schon alles super. Aber diese Außenaufnahmen, da weiß man ja sowieso nicht, was digital und was echt war und was jetzt gewollt weich gezeichnet ist und was irgendwie quasi an der Kamera liegt. Keine Ahnung.
Ja, genau. Ich habe mir also da, genau bei den Special Effects, dann bei diesen VFX-Shots, da hatte ich mir irgendwie so gedacht, wahrscheinlich haben die es nicht hinbekommen, irgendwie die digitalen Effekte mit dem Film zusammen vernünftig irgendwie in Übereinklang zu bringen, dass das echt aussieht.
Filmmaterial quasi, weil der Film so eine andere.
Den Film, also das, was sie mit dem Film aufgenommen haben und dann die digitalen Effekte dazu, die musst du ja dann irgendwann ja zusammenbringen. Und mein Gefühl war so, die haben dann das drüber gemanscht, irgendwie da so ein Weichzeichner drüber gemanscht, weil das sonst irgendwie nicht richtig ausgesehen hätte, habe ich so das Gefühl irgendwie gehabt. Also da muss ich sagen, das fand ich echt nicht schön. Das ist irgendwie nicht gut geworden, diese Effektshots. Das hätte man entweder besser machen können oder weglassen sollen, finde ich. Also man hat ja dann in dem Making-of zum Film konnte man ja diese Szenen teilweise dann einfach mit einer mit der Dokumentalkamera, die eben dieses Making-of mit aufzeichnet, konnte man ja teilweise deutlich bessere Aufnahmen sehen, als sie dann nachher in der Kinofilm-Variante waren, fand ich.
Ich habe es auch nicht verstanden. Also das war mit das Einzige, was mich sehr gestört hat, dieses kitschige, weich gezeichnete, auch so ein bisschen folkloristische, was weiß ich, wo der Orient Express dann rausfährt aus Istanbul, dann irgendwelche, also als ob die Leute da wirklich dem Zug hinterher gewunken und begeistert auf irgendwie da rumgejubelt hätten, keine Ahnung. Also es ist auch so ein bisschen so, ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Hm. Also, und dann eben auch so Sonnenuntergänge noch und noch.
Genau. Ja. Und ich fand tatsächlich auch, wir sind ja auch schon mal mit dem Zug im Winter unterwegs gewesen. Also das heißt, wir wissen tatsächlich, wie sowas aussehen kann, wenn die Scheiben zufrieren ein bisschen. Und ich fand, das sah halt auch überhaupt nicht echt aus. Mich hat das so an diese Kunstschneesprays erinnert, die es zu Weihnachten gibt, um irgendwo halt so Schnee hinzusprühen. Also ich fand das wirklich echt schlecht, muss ich sagen. Ja,
also von weiter weg sah der Zug schon ganz gut aus, aber so von nahem nicht mehr so richtig, ne, das Schnee.
Ja.
Auch der Schnee selber war natürlich Kunstschnee und das hat man auch gesehen.
Ja. Ich finde auch, ja, fand ich total schade. Also das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen an manchen Stellen. Aber gut, das ist, ich greife ja gerade so ein bisschen dem Fazit vor. Aber das war mir schon irgendwie aufgefallen und das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen. Aber eigentlich können wir ja auch schon fast erstmal von mir aus mit zum Fazit kommen, denn ich habe hier eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, außer dass der Film tatsächlich von relativ vielen Kritikern auch verrissen wurde. Gab zwar auch ein paar andere, die ihn gelobt haben, aber so grundsätzlich war es, glaube ich, eher aus Kritikersicht jetzt nicht so der tolle Film. Allerdings, hatte ich ja gerade schon gesagt, an den Kinokassen war doch ein Erfolg und deshalb wurde ja auch relativ schnell dann die Fortsetzung geplant.
An den Schauspielern hat es jetzt nicht gelegen, würde ich sagen. Also genau. Die waren wirklich gut. So.
Und ich fand zum Beispiel auch den Zug super, der war richtig gut gemacht. Ja. Ich fand den sehr überzeugend.
Ja.
Man hat schon auch gesehen, das sieht man auch in den Making-ofs, in den extra Filmchen, die es noch drumherum gibt, die haben ja wirklich viel Aufwand betrieben, da diesen Zug nachzubauen und auch irgendwie die Istanbul als Bahnhof nachzubauen und so weiter. Also da haben sie ja schon ganz schön viel Energie reingesteckt. Und vielleicht hätte man es einfach dabei belassen sollen und nicht irgendwelche digitalen Effekte noch mit dazu basteln. Vielleicht hätte es dann zum Schluss besser ausgesehen.
Hm.
Weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich muss man auch mit den 50 Millionen noch irgendwo hin. Ja, so viel zum Film. Ich habe noch so ein paar Fragen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die, lass uns, doch, die können wir eigentlich jetzt mal noch besprechen, finde ich. Was sagst du zur Geografie im Film?
Naja gut, das haben wir ja dann während dem Kommentar hören und gucken auch nochmal nachgeschaut, also die, also ich bin noch nicht durchs Balkangebirge gereist, aber von den Höhen her und von dem, was man so mitkriegt, ist das nicht so hochgebirgig, wie es in dem Film aussieht.
Genau, ja.
Das taucht auch noch mal im Kommentar auf. Vielleicht machen wir das dann.
Mhm. Genau. Ja, der Blick in den Atlas zeigt was anderes, als eigentlich der Film das irgendwie zeigt, finde ich.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, die ich nicht verstanden habe in der Handlung. Wurden denn jetzt die Spuren absichtlich am Tatort platziert, wie eben dieser Pfeifenreiniger, wie das Taschentuch?
Der Kimono, der Kimono, Morgenmantel, genau, die Schaffneruniform.
Genau.
Also gut, die wurden nicht unbedingt am Tatort, aber irgendwie wurde er jetzt schon auf falsche Fährten gelockt.
Das dann später auf jeden Fall, genau, aber gerade am Tatort, die Sachen, die da noch rumlagen, war das jetzt Absicht oder ist tatsächlich das etwas gewesen, was die Leute da verloren hatten?
Nee, das war schon irgendwie Absicht. Ich glaube, die wollten ihn schon verwirren. Also zumindest ist es in der Verfilmung, die wir ja schon mal geguckt haben, von 74 oder wann das war, ist das ja auch so, dass quasi zu viele Spuren am Tatort hinterlassen wurden, mit dem Ziel zu verwirren.
Hm.
So.
Ja.
Es ist dann nicht so klar geworden wie im anderen Film. Ja. Und ich fand auch, dass jetzt irgendwie noch, dann wurde ja auch noch die Mutter der Armstrong-Mama wurde ja dann noch gestochen, fast erstochen, so in den Schulter, Rücken irgendwie Bereich und sowas. Fand ich auch ein bisschen effekthascherisch, aber gut. Irgendwie ja so einen riesen Dolch im Rücken gehabt.
Ja.
Das musste nicht unbedingt sein. Und auf Poirot wurde geschossen und es gab noch eine wilde Verfolgungsjagd und eine Kampfszene und so. Also ich glaube, es war schon so ein bisschen der Versuch, das moderner und abwechslungsreicher und actionreicher zu machen als den Vorgänger. Weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen, keine Ahnung. Also,
ja, der Graf Andreini am Anfang, ne, hat ja auch so einen Kung-Fu-Flugtritt da gemacht, was wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich gewesen wäre für die Zeit.
Denke ich auch, ja.
Ja, und dann hatten wir uns ja schon drüber unterhalten. Ich bin irgendwie immer noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Gab es jetzt noch andere Mitreisende in diesem Zug oder war das wirklich alle, die in diesem ganzen großen Zug gelebt haben? Waren einfach die Abteile so groß, dass die alle einfach, dass das tatsächlich doch alle waren? Nee, oder gab es noch mehr? Weil man sieht ja nicht wirklich mehr.
Man sieht nicht mehr. Am Anfang war tatsächlich irgendwo, dass sie weder in der ersten noch in der zweiten Klasse ein Abteil gehabt hätten. Wurde da gesagt. Irgendwie,
genau.
Als Poirot versucht hat einzuchecken quasi.
Mhm.
Und das taucht dann aber nicht mehr auf. Es ist nur noch, sie sagen irgendwann, ja, sie hätten jetzt die Waggons voneinander getrennt, weil die abends quasi abgeschlossen würden, die Waggons. Würden sie das jetzt auch so lassen, weil dann wäre klar, dass da niemand rein und raus kann. Irgendwas sagen die so als Erklärung, warum es jetzt nur der eine erste Klasse Waggon ist. Und wir haben schon spekuliert, die zweite Klasse Gesellschaft, die darf eh nicht in den Salon und Restaurant wagen und deswegen können die da eh nicht so viel, deswegen sieht man da niemanden.
Genau. Aber in der zweiten Klasse, die haben dann ihre Brötchen dabei und ihre Fladenbrote aus Istanbul dort irgendwo gekauft.
Die dürfen halt den Schnee aus der Schneewehe abtauen, um was zu trinken zu haben.
Genau. Stimmt, gibt es einen Samovar irgendwo, der da rumsteht, wo man sich dann irgendwie dann das Wasser warm machen kann.
Genau.
Toll, trotzdem fand ich, also die Landschaft fand ich an sich ja schön, irgendwie dieses Fahren durch die Gebirge mögen wir ja beide sowieso gerne,
ja.
Das fand ich schon schön und aber auch diese Vorstellung mit Istanbul und also diese Vorstellung wirklich an sich, wenn ich diesen Film so sehe und auch bei dem alten Film schon, ich würde mir ja schon mal wünschen, auch sowas
so
auch
mal zu machen. So durch halb Europa mal zu fahren und dann so unterschiedliche Gegenden mitzukriegen,
ja.
So ein bisschen Transip.
Ja, transsibirische Eisenbahn, ja, nur wahrscheinlich deutlich interessanter, vermute ich jetzt mal, wenn man durch Europa fährt. Ich glaube, da gibt es mehr zu sehen, als wenn man da durch Sibirien, durch endlose
Wälder
fährt.
Könnte sein, dass die Landschaft abwechslungsreicher ist,
Genau. Ja. Kann man ja auch immer noch buchen tatsächlich. Zwei Nächte für 2.300 Euro kann man zum Beispiel, dann fährt man aber irgendwie, fasse ich von Wien nach Paris oder irgendwie sowas, irgendwie so kurze Abschnitte. Weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber es gibt auch tatsächlich noch so eine 6- oder 7-Tage-Reise. Von Istanbul nach Paris. Auf der Webseite steht aber Preis auf Anfrage. Also ich vermute mal, das wird dann
nicht mehr so leicht bezahlbar sein.
Genau. Also hast du dann auch deinen eigenen Steward tatsächlich und sowas. Wäre, glaube ich, eine interessante Luxusreise mal. Aber andererseits, ich weiß nicht, wer sich sonst sowas leistet. Also ob dann die Mitreisenden dann irgendwie so für mich zumindest so interessant und spannend wären, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber vielleicht habe ich da auch zu viele Vorurteile. Kann natürlich auch sein. Ja, aber so ganz grundsätzlich das Fazit zum Film, wie fandest du den?
Kann man sich mal gut angucken, gerade wenn man auch den alten, also den wir kennen aus 74 kennt, finde ich es schon ganz nett, beide mal zu sehen, beide ihre Vor- und ihre Nachteile. Was der Vorteil ist jetzt von der Version, ist wesentlich moderner und wesentlich weniger offensichtlich rassistisch und diskriminierend allen möglichen Menschen gegenüber, das ist ganz nett, ne? Aber ja, sonst.
Das ist bei dem Mord auf dem Nil, nee, heißt das so? Nee. Ist das ja, finde ich, noch stärker. Da die Schiffsstewards, die dann da mitfahren, die sind ja dann noch so Klischee.
Die sind nur noch blöd sozusagen. Ja.
Gemacht. Und das ist also bei der alten Verfilmung. Wenn wir uns da halt die neue mal angucken sollten, bin ich mal gespannt, wie sich das dann da verhält. Also ich fand vieles wirklich gut. Also wie gesagt, hatte ich ja gerade schon erwähnt, also ich fand die Bauten gut, also der Zug war toll gemacht und die Schauspieler waren super. Ich fand das Drehbuch war gut. Gab es jetzt keine großen Plotholes irgendwie, so fand ich. Ausstattung war toll. Ja, wie gesagt, nur diese Special Effects teilweise, die dann so matschig waren und so an der einen oder anderen Stelle auch nochmal irgendwie so einen, weiß ich nicht, gefühlten Weichzeichner draufgepappt, wo ich nicht genau verstanden habe, warum. Hat den Spaß dann ab und zu mal so ein bisschen getrübt, aber generell fand ich es doch einen sehr, sehr guten, unterhaltsamer Film jedenfalls. Ne? Nichts, jetzt ist nicht keine hohe Kunst, keine Shakespeare-Verfilmung, aber gute Unterhaltung.
Gucken wir uns auch nicht an.
Richtig. Naja, ist er denn für den Podcast vielleicht mal.
Vielleicht kommen wir da noch irgendwann zu, genau.
Hätte da auch schon einen im Blick, der vielleicht mal ein bisschen ungewöhnlicher wäre. Fällt mir da gerade ein. Von Joss Whedon. Gut, finde ich, sind wir mit dem Film soweit durch. Ach so, ich muss noch eine Sache vielleicht noch kurz erwähnen. Also der Film kam ja 2017 raus. Die Blu-ray, die wir hier geguckt haben, wo der Audiokommentar drauf ist, ist die Standardausgabe der Blu-ray, also keine Special Edition oder sowas. Könnt ihr also auch kaufen. Von 2018, da kam die dann raus. Ich denke mal, das wird noch in den meisten Blu-ray-Film- und DVD-Handlungen zu bekommen sein. Und dann wollen wir zum Kommentar kommen.
Der Kommentar.
Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Kenneth Branagh redet dabei im Kommentar zusammen mit Michael Green. Also die sitzen offensichtlich zusammen und unterhalten sich über den Film und wie der zustande gekommen ist. Über Kenneth Branagh hatte ich ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Ich würde noch kurz nachschieben zu Michael Green. Der ist tatsächlich quasi hauptberuflicher Drehbuchautor. Und was bei dem schon spannend ist, der hat also fast nur, ja, man kann schon sagen, in Blockbustern das Drehbuch geschrieben. Das heißt zum Beispiel bei Alien Covenant, bei Blade Runner 2049, bei Logan the Wolverine oder jetzt auch bei Jungle Cruise. Da hat er offensichtlich ziemlich viel Erfahrung gesammelt und war bei diesen Sachen auch immer ziemlich erfolgreich. Ist jetzt also auch nicht so ein Untergrundautor oder so, sondern einfach ein erfolgreicher Hollywood-Autor, der weiß, wie man ein vernünftiges Drehbuch zusammenzimmert.
Hat er nicht selber gesagt, dass er auf die Suche nach den Rechten gegangen ist?
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das war er.
Und quasi er dann den Film quasi ins Rollen oder das Drehbuch angefangen hat oder zumindest die Recherche zu den Rechten oder sowas dazu.
Genau, das hat er erzählt. Das hat er sogar in den
Bonusmaterial oder so.
Genau, ja, hat er das erzählt, dass er dann geguckt hat, ob denn die Rechte dafür noch da sind und hat es dann, glaube ich, dem Studio vorgeschlagen. Genau. Und dann hat man eben nach und nach geguckt, wie man dann dafür den Film noch bekommt und Kenneth Branagh war dann der Regisseur, den man dann wohl auch relativ schnell dazu gefunden hat. Ursprünglich war da gar nicht geplant, dass er den Hercule Poirot spielt, aber dann hat er sich da so drum bemüht und wollte unbedingt auch so einen tollen Schnurrbart haben.
Konnte nicht anders als Hauptdarsteller und Regisseur zu sein.
Genau, ja, das macht er aber ja offensichtlich ganz oft in seinen Filmen. Das ist ja scheinbar tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich wohl für ihn. Ja, Janina, was sagst du?
Kommentar fand ich interessant, also fand ich einen ganz guten Kommentar, jetzt nicht übermäßig interessant, aber so ganz nett zum Reinhören. Man merkt sehr, dass er der Schauspieler auch ist, finde ich. Also er hat jetzt so halbe gefühlt Regie und Schauspiel Kommentar gemacht. Viel zu Figur, viel zu Hercule Poirot und was der denkt und macht und tut und warum. Auch ganz interessant, aber vielleicht halt ein bisschen weniger so insgesamt zum Film. Aber dafür war das Bonusmaterial ja auch schon interessant. Also in Kombination fand ich das ganz gut. Insgesamt.
Genau, ich fand sie beide sehr gut zu verstehen.
Ja, erstmal. Das war schön, das stimmt.
Die Blu-ray hat Glück. Möglicherweise, also für die Leute, die nicht gut Englisch können, auch noch Untertitel auf Englisch und ich glaube sogar Deutsch, weiß ich jetzt aber nicht genau, also auf Englisch auf jeden Fall. Aber das war tatsächlich an der Stelle jetzt gar nicht nötig, weil ich glaube, Kenneth Branagh ist Brite und der Michael Green ist, also zumindest spricht ja ein so unsauberes Englisch, dass das jetzt auch für mich kein Problem war, das gut zu verstehen. Das war auch sehr angenehm, das hat man ja schon mal anders erlebt. Genau, ja, also mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Das war schon interessant, also ich fand es jetzt auch schon spannend. Wenn man allerdings die Bonusfilmchen vorher gesehen hatte, war dann nicht mehr so, nicht viel, so viel Neues dabei. Ja. Ne? Ja. Oft wird dann im Detail dann noch mal ein bisschen mehr erzählt zu dem, was man dann schon vorher in den Making-ofs oder so gesehen hat. Zum Beispiel, also geht er eben auch noch mal da auf diese 65mm Filme ein. Habe ich auch noch mal einen kleinen Link hinterlegt, da könnt ihr mal nachlesen, welche Filme noch so auf 65 bis 70mm gedreht wurden in der letzten Zeit. Dann ging es ein bisschen so um die Drehorte, eben zum Beispiel da der Anfang in Jerusalem, da ist ja, also das spielt ja an der Klagemauer.
Ja.
Und das wurde aber eben in Malta gedreht.
Mhm, das fand ich ganz nett. Genau, da haben sie irgendwie wohl so eine Mauer verkleidet, dass sie so aussieht und haben quasi so ein mediterranes Licht dann trotzdem gehabt und das war wohl ganz, das war schon schön, das war eine schöner Anfang vom Film.
Ja, finde ich auch.
Und er wird auch gut eingeführt als Figur irgendwie.
Ja.
So ein bisschen exzentrisch, aber nicht zu sehr. Und
man hält sich ja auch gar nicht so lange damit auf eigentlich. Ja. Ne? Es geht relativ schnell.
Ja.
Trotzdem so ein bisschen exotischen Schauplatz und die Figur lernt man kennen und so. Und dann kommt man ganz gut rein. Hat ja auch so ein bisschen was von James Bond. Die letzten James Bond-Filme, die haben ja auch immer so begonnen.
Ja.
Dass irgendwie erstmal noch schnell noch ein Fall in Anführungszeichen gelöst wird am Anfang, bevor dann der eigentliche Film beginnt.
Ja.
Ach genau, was ich interessant fand, mir war das gar nicht aufgefallen, als wir den Film geguckt hatten. Das wurde dann nochmal ein bisschen näher erläutert, dass relativ am Anfang, wenn es darum geht, den Zug ein bisschen zu etablieren, also sprich das erstmal den Zug so richtig zu zeigen und auch die Darsteller alle nochmal so ein bisschen kurz vorzustellen, gibt es eine Kamerafahrt, einen One-Shot, der geht über 2,5 Minuten lang.
Ja, krass,
und
ne?
Wahnsinn, ja. Also wo wirklich tatsächlich dann ein Dolly, glaube ich, war es? Ja, ich glaube eine Dolly-Cam, dort durch die Szene läuft, dem Hercule Poirot folgt, wie er durch die Menschenmenge läuft, also auch mit zig Statisten und den ganzen Hauptdarstellern, die dann durchs Bild laufen, mal hier und mal dort, mal ganz kurz zu sehen sind.
Und da noch was erzählen und da noch was sagen,
ja.
Genau.
Und dann steigt er in den Zug ein, dann wird er von außen am Zug entlang begleitet in einer einzigen langen, langen Kamerafahrt. Und da muss das Timing stimmen, dann genau zum richtigen Zeitpunkt macht es dann in der Küche, in der Bordküche, macht es dann,
irgendwie, dann geht dann ein Feuer hoch. Irgendwas wird flambiert oder so.
Genau. Und also wirklich Wahnsinn.
Johnny Depp steht nochmal am Fenster und der Schaffner begrüßt ihn dann und ja.
Man fragt sich irgendwie, wie genervt die Leute irgendwann waren. Ich meine, die werden das ja so oft, die werden das wahrscheinlich ziemlich oft gedreht haben müssen, bis das dann im Kasten war. Und da alle da beteiligt waren, auch gerade die Statisten irgendwie, denen man dann auch klar machen musste, ne? Das erzählen sie auch kurz.
Nicht in die Kamera gucken, nicht darüber stolpern, genau, schön aus dem Weg gehen.
Und dann noch zum 20. Mal immer wieder dasselbe zu spielen.
Ja. Ja.
Also das ist bestimmt kein Spaß gewesen. Und umso beeindruckender, also weil ich habe es tatsächlich auch wirklich nicht wahrgenommen und erst dann durch den Audiokommentar ist mir das klar geworden, dass das so ein One-Shot war, der da so durchgedreht wurde.
Ja. Aber sie haben noch auch eine Deleted Scene, so eine ähnliche nochmal gehabt.
Am Ende, ne? Das ist dann Ende.
Ich dachte auch am Anfang.
Ja, achso, dann, du meinst was anderes, vielleicht meinst du was anderes.
Wo sie quasi auch alle rein begleitet haben irgendwie. Oder schon im Zug, weiß ich nicht, vielleicht verwechsle ich das auch. Ja, das stimmt, so ein paar lange Kamerafahrten haben sie hingekriegt, am Anfang und am Ende. Und das ist schon, wenn man es dann nochmal sieht oder hört, das ist dann auch Teil vom Bonusmaterial und das ist dann schon beeindruckend. Ne?
Ja.
Weil dann der Kameramann am Schluss, dann läuft er mit diesem, muss er da irgendwie mit der Kamera durch drei Wagen laufen. Und dann muss er irgendwie vom letzten Wagen auf ein Kamerawägelchen, auf den Kran treten und dann wird er da runtergefahren und wieder hoch und irgendwie, also der Kameramann hat da schon, muss er auch schon gut geprobt haben, seine Bewegungen und seine Auftritte sozusagen. Das ist ganz interessant, ja.
Genau, das wird dann so ein bisschen erläutert. Also verschiedene Sachen, so wie immer, werden wir jetzt nicht alles spoilern, so ein paar Punkte nur rauspicken. Was ich noch interessant fand, waren die sogenannten Dollhouse-Shots, von denen sie erzählt haben. Das waren diese.
Die von oben.
Genau, weil tatsächlich von oben nach unten reingefilmt wird. Mhm. Mich hat es tatsächlich eher an so ein bisschen an Computerspiele erinnert. Es gibt so, bei manchen Computerspielen gibt es so diese isometrischen Perspektiven, wo du so schon von schräg oben reinguckst ins Spiel. Mhm. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert.
Also ich fand die, weiß ich nicht, ja, kann man machen. Also war schon so, dass sie versucht haben, ganz verschiedene Kameraeinstellungen in diesem Zug auch irgendwie zu etablieren und hinzukriegen. Das hat man schon auch gemerkt. Und das war auch schon ganz, ganz nett. Aber ja, weiß ich nicht.
Ja, manche Kamerafahrten, finde ich, haben gar nicht funktioniert. Gerade bei den Außenaufnahmen auf dem Viadukt gab es so komische Kamerafahrten, ja, wo ich so dachte, was soll das jetzt? Das sah auch nicht gut aus, leider. Gab es ein paar Sachen, die dann nicht so toll waren, fand ich. Ja, und dann, das wird eben dann nochmal so ein bisschen erzählt, eben zu diesem, wie gesagt, zu diesem Dollhouse-Shot von oben. Das fand ich zumindest ganz interessant. Auch warum man dann sich da entschieden hat, das zu machen. Ja, dass es eben auch so eine Perspektive ist, wie zum Beispiel auf ein Puzzle, also auf so ein Brettspiel von oben runter. Mhm. So wie man eben auch, dieser Kriminalfall ja auch ein Puzzle ist. Man muss die Puzzleteile zusammensetzen. Ja. Und so ist das eben auch ein bisschen als Bild, hat man deshalb auch unter anderem diese Einstellung gewählt und so. Das, so diese künstlerischen Entscheidungen zu diesen einzelnen Szenen, das, wenn die da erläutert wurden, das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, und dann wurde eben viel einmal zu den Bauten, zu den Drehorten, eben zum Beispiel mit dem Zug auf dem Viadukt, dass es eben tatsächlich dieses Viadukt und der Zug da oben drauf komplett gebaut wurde und man das dann eben als Drehort verwenden konnte und so weiter. Also wurde wirklich an vielen Stellen das nochmal ziemlich klar erläutert, worum es da geht und wie man das gemacht hat. Das war schon auch ganz interessant. Also so summa summarum würde ich sagen, auf jeden Fall ein Kommentar, den man sich anhören kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Die haben auch ziemlich durchgehend geredet.
Ja, das stimmt.
Also sie hatten auch wirklich viel. Und das war auch wieder, finde ich, eine der Varianten, eine der Audiokommentare, wo ich für mich gesagt habe, ja, das hat sich gelohnt, dass sie das zu zweit machen, weil es war ein echter Dialog. Ne? Die haben wirklich miteinander geredet, haben sich ausgetauscht. Ich hatte so ab und zu mal auch das Gefühl, dass sie unterschiedlicher Meinung sind bei manchen Dingen. Und das fand ich auch wieder recht erhellend.
Ja. Und dass sie, also was man dann schon auch gemerkt hat und was wir ja auch schon zum Film gesagt haben, dass die Schauspieler gut waren, die waren wohl mit denen auch sehr zufrieden und die haben aber zum Teil auch ein bisschen improvisieren dürfen, so, ne? Was ja nicht alle Regisseure so mögen und erlauben, aber dadurch, dass der Hauptdarsteller quasi der Regisseur war und der das anscheinend auch gerne macht und auch so Theatersachen auch viel gemacht hat, ist das vielleicht so ein Punkt gewesen. Und was ich dann ganz interessant fand, er hat schon dann quasi seinen Co-Regisseur gehabt, der für ihn dann quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr so hinter den Kulissen mit ihm über Poirot und seine Darstellung des Poirot gesprochen hat. So. Ja,
genau.
Sie haben ihre Kameramänner und die verschiedenen Teams quasi gelobt für die verschiedenen Einstellungen und so und haben den Schnitt gelobt und dass da auch noch einiges eben im Schnitt gut zusammengekürzt wurde. Und ich glaube so, die haben schon eine ganz gute Zusammenarbeit dann gehabt.
Hm, ja.
Und insgesamt waren die, glaube ich, mit dem Film auch sehr zufrieden.
Was ich noch, das fällt mir gerade ein, in dem Zusammenhang, ich hier in meinen Notizen gerade nochmal eben das mit dem Thema Film und digital und so lese, was ich noch an einer Stelle gelesen habe, das fand ich auch noch interessant, war, dass es tatsächlich durchaus auch handfeste Vorteile gibt, noch mit Film zu arbeiten, weil das Color Grading, also sozusagen den Farbton, den du im Film haben willst, den kriegst du bei einem echten Film, kriegst du wohl in, ich glaube, es waren irgendwas mit 14 Stunden oder sowas hin, 17 Stunden hin. Also sprich letztendlich, du kannst offenbar irgendwie durch die Chemikalien oder was, kannst du wahrscheinlich dann da das entsprechend so einstellen, dass du dann eben einen Film rausbekommst, der dann eben dem Farbton entspricht, den du haben willst. Und bei einem Digitalfilm dauert das eben wohl eher so, ich glaube, ich habe was von 3 Wochen oder sowas gelesen. Also da läuft das deutlich länger, bis das dann durch ist. Gibt dann durchaus auch mal Vorteile, dann das so zu machen.
Ja.
Okay.
Ich habe gerade noch die Geografie geguckt. Tatsächlich wird das montenegrische und kroatische Gebirge auch Dinarische Alpen genannt. Also da waren sie. Also ich dachte, der Drehbuchautor hätte sich geirrt, aber da habe ich mich geirrt.
Also, hat er? Du meinst, er hat von den dinarischen Alpen
ja,
gesprochen?
Ja, er hat irgendwie dinarische Alpen gesagt. Ich dachte, die Alpen gehen doch gar nicht so weit, aber offensichtlich wird das auch so genannt, weil das quasi noch in Zusammenhang auch mit den Alpen in einem Bogen funktioniert. Ja, also da fand ich jetzt, also was sie auch erzählt haben, die hatten halt dann irgendwie rechts und links von diesen Zugabteilen super viele LED-Bildschirme, wo sie quasi so eine aufgezeichnete Landschaft haben vorbeifahren lassen, was bestimmt für die Schauspieler super war. Ich weiß nicht, ob das für uns als Filmzuschauer jetzt so entscheidend gewesen ist, dass sie das jetzt unbedingt so gemacht haben, weiß ich gar nicht genau. Sie wollten es nicht auf Greenscreen irgendwie machen. Keine Ahnung. Also
ja, oder nicht wie bei Star Trek, was so eine schwarze Rolle mit so Löchern drin in der schwarzen Stoffbahn
und die dann,
und die dann drehen.
Ja.
Genau, also man kann es natürlich so oder so machen, ja. Also ich meine, es gibt definitiv schlechtere Lösungen, finde ich auch.
Ja.
Aber auch da hat irgendwas, finde ich, nicht richtig gestimmt. Also man hat das auch da, finde ich, gesehen. Also auch wenn die da in den Making-ofs das auch nochmal erklärt haben. Und ich finde schon auch, das ergibt ja eigentlich Sinn durchaus, das so zu machen. Aber auch, weiß ich nicht, irgendwas hat da auch, finde ich, nicht richtig gestimmt. Irgendwas war nicht ganz okay, fand ich. Also war schon, als ich den Film gesehen hatte, schon vorher, fand ich auch da irgendwie das nicht ganz überzeugend. Aber vielleicht lag das auch an diesem komischen, aufgesprühten Schnee auf den Scheiben irgendwie. Vielleicht hat mich das irgendwie da auch so abgelenkt. Ja, Janina?
Anscheinend gibt es schon recht hohe Berge mit 2500 Metern, aber das war halt auch was mich so ein bisschen gestört hat. Das war halt so ein riesen Alpengipfel, wo sie da durchgefahren sind mit einer riesen Schneewehe und die dann irgendwie als Lawine runtergekommen ist und die eigentlich zu groß war für das, was sie dann angerichtet hat. Die Lawine hätte eigentlich den ganzen Zug mitreißen müssen und dann hat sie nur ein bisschen die Lokomotive entgleisen lassen.
Ja.
Da haben sie sich auch ein bisschen überdimensioniert, was das anging.
Finde ich auch.
Und was ich dann auch interessant fand, sie haben vor allem auch in Neuseeland irgendwie anscheinend dann eine Zugfahrt oder eine Autofahrt, was auch immer, gefilmt aus dem Zug raus und dann und auch in anderen Ländern, aber dann irgendwie, dass sie beide Seiten gefilmt hatten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also sie haben da schon relativ viel Aufwand gemacht, aber ich hatte irgendwie so von meinem Gefühl her hat das irgendwie nicht so ganz gepasst. Also es war viel zu viel Landschaft und weite, schneebedeckte Berggipfel irgendwie.
Ja, die hatten so im Prinzip 360-Grad-Kameras oder 280-Grad-Kameras, mit denen sie dann da durch die Landschaften gefahren sind und das aufgenommen haben und dann eben so zusammengesetzt haben, dass sie auf diesen LED-Screens das dann eben auch wieder so abgespielt haben, dass eben die Landschaft auf der linken und auf der rechten Seite dann eben zusammenpassen während der Zugfahrt. Ne? Deshalb hat man da ein bisschen mehr Aufwand betrieben.
Ja, das ist ja auch okay, wenn sie das so machen wollen. Ja. Ja,
aber so ganz gepasst hat es nicht, ne? Manchmal vom Landschaftstyp her, ja, fand ich auch. War natürlich schön, aber hat halt nicht so ganz gepasst. Ich glaube, also doch, ich wollte noch einen Satz wollte ich noch verlieren zu den Bonusmaterialien. Ja. Also da gab es jetzt ein paar so Making-ofs und so dieses typische kleine Schnipsel, was mich ja irgendwie immer ein bisschen nervt. Ich gucke lieber irgendwie alles irgendwie zusammenhängend, als immer irgendwie dann ein Filmchen für 5 Minuten zu starten. Aber okay, gut, das ist halt so, macht man wohl gerne, um dann auch zeigen zu können, dass man ganz viele Bonusmaterialien hat. Aber was ich richtig interessant fand, war tatsächlich der Film über Agatha Christie. Da wurde ein bisschen was erzählt, fand ich toll, echt viel gelernt, weil ich muss zugeben, in meinem Kopf ist die Miss Marple aus dem Film, ist für mich Agatha Christie irgendwie. Für mich ist das so eine alte Omi, so habe ich mir eigentlich, glaube ich, auch Agatha Christie
im Kopf vorgestellt. Die immer Tee trinkt und Mr. Stringer nervt.
Genau, und so ist es eben überhaupt nicht, das fand ich schon sehr interessant, also sie war eine wahnsinnig moderne Frau für ihre Zeit. Ne?
Ja.
Was hat die gemacht? Die war auf Hawaii?
Die war auf Hawaii als erste Surferin sozusagen, hat sie mitgesurft. Die war auch mit ihrem ersten Mann, der so ein britischer Beamter war oder so, quasi im damals noch Commonwealth unterwegs und ist gereist.
Ja, ich dachte, war der nicht Archäologe?
Sie das war der zweite Mann und da hat sie dann viel dokumentarisch fotografiert. So.
Genau.
Und sie hat halt auch viel, viel geschrieben und hat quasi die Familie ernährt. Hatte wohl, also irgendwie hat der Mann sie verlassen oder sie haben sich getrennt und sie war dann alleinerziehende Mutter eine Weile lang. und hat dann auch das Geld verdient mit ihren Büchern. Ja,
eine wahnsinnig moderne Frau für die Zeit. Ne? Ja. Wenn du überlegst, das Buch 34, glaube ich, geschrieben. Ja. Ne? Also 30er Jahre, 20er Jahre, super, also wirklich interessant.
Und hat wohl schon einiges von der Welt gesehen. Also das,
zu einer Zeit, als es noch nicht so beliebt war und so, ne, so üblich war, viel zu reisen.
Ja.
Und vor allem nicht als Frau.
Ja.
Genau, also das ist leider nur 20 Minuten lang, glaube ich, gewesen in etwa, aber sehr interessant, sehr interessante kleine Dokumentation zu Agatha Christie.
Und aber auch so ein Familienimperium darauf aufgebaut, ne? Also der Sohn und der Enkel sind beide irgendwie da in der Treuhand, was auch immer, Agatha Christie Verwaltung, Verwertung tätig, ja.
Genau, ja, na klar, ne, wenn er irgendwie... Wenn du mit, was war es? 2 Milliarden Bücher wurden allein verkauft.
Was,
weltweit?
So viele?
Ich glaube, das wurde, ich glaube, das hatten die gesagt. Also, was ich auch dachte, oh, das ist schon eine ganze Menge.
Mhm. Und was ich da aber lustig fand, da hat der Enkel gesagt, er hat immer die Bücher gekriegt ins Jungeninternat. Hat immer geliefert gekriegt und der ist der Schul, die Pakete mussten über einen Schuldirektor gehen und er hat die immer verzögert gekriegt und er vermutet, dass er irgendwann rausgefunden und er vermutet, dass die Frau vom Schuldirektor die Bücher immer lesen wollte als erste. Dann hat sie die immer schon gelesen gehabt, bevor der arme Enkel sie auch lesen durfte. Ja.
Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich ist also die Rede von zwischen 4 Milliarden und 2 Billionen.
Was?
Wobei ich vermute, dass das dann wohl ein Übersetzungsfehler sein dürfte. Und also Billions werden wahrscheinlich dann eher die Milliarden sein.
Ja.
Also das passt, kommt tatsächlich hin, ist irre. Also,
ja, krass.
Und wenn man da jetzt nur mit einem Euro-Gewinn für den Autor, die Autorin rechnen würde, dann ist sie quasi Milliardärin mit ihrer Familie.
Naja, die Frage ist ja, was sie davon noch mitgekriegt hat, ne?
Ja, klar.
An Geld und wie teuer.
Das meine ich ja mit ihrer Familie.
Ja,
also insofern, das mag ich echt an diesem Podcast. Wir setzen uns mit solchen Sachen dann einfach ein bisschen mehr auseinander und man lernt echt immer wieder was dazu. Ich finde das toll.
Ja.
Das macht Spaß.
Das würde man sonst nicht mitkriegen. Das stimmt. Ja.
Und ich hoffe, ihr seht das auch so und euch macht das auch ein bisschen Spaß. Ihr lernt ein bisschen was dabei oder vielleicht nutzt ihr es auch einfach nur zum Einschlafen, weil wir so langsam reden. Was auch immer der Grund ist.
Wir schreien auch nicht, versprochen, um euch wieder aufzuwecken.
Genau.
Ja.
Also was auch immer der Grund ist, unseren Podcast zu hören, bleibt dabei. Es wird auch bald wieder eine neue Folge geben. Und ich denke mal, damit haben wir es. Wir verabschieden uns, oder?
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, macht's gut und
schön dass wir drüber geredet haben.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast